Ja, dann wollen wir hineinblicken in Johannes Kapitel 17, das ist der Text für den heutigen Tag. Gut, Johannes 17 würde ich gerne mit euch heute Morgen hineinschauen. Da gibt es natürlich ein sehr inhaltsschweres Kapitel. Da kämen viele Themen und Dinge, die man vertiefen könnte. Wir werden manches übergehen müssen heute Morgen. Ich will aber doch mit euch einige Schwerpunkte dann in diesem Kapitel setzen. Johannes 17, wir wollen einmal gemeinsam lesen. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein und alles, was mein ist dein und was dein ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie in eins vollendet seien und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Herr Jesus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns den Text aufschließt, dass du zu uns redest, uns begegnest in deinem Wort und dass dein Wort Frucht bringt in unseren Herzen für die Ewigkeit. Amen. Jawohl, wenn wir diesen Text vor uns haben, wie gesagt, das ist ein sehr inhaltsschwerer Text, da gäbe es viele Dinge, die man herausnehmen könnte, wo man einen Schwerpunkt draufsetzen könnte, das wird heute Morgen nicht alles möglich sein, aber wir wollen doch mal ein bisschen hineinsteigen in diesen Text. Na, wenn man jetzt dieses Johannes 17 Kapitel vor Augen hat, als was ist ein Johannes 17 bekannt, wie wird das gemeinhin genannt? Jawohl, das hohe priesterliche Gebet, ganz genau. Warum das hohe priesterliche Gebet? Warum? Steht ja nicht drin. Weil Jesus Fürbitte tut für die Seinen, oder? Das ist das, was ein Priester getan hat, oder? Und das ist ganz interessant, Jesus ist ja in der Bibel, hat ja drei Ämter. Wir hatten das ja vorhin schon mit den Kids, oder? Er ist König, Priester und Prophet. Ist er das gleichzeitig? Nein. Wann war Jesus Prophet? Als er auf dieser Erde lebte. Da kam er und was haben die Menschen ihn gesehen? als einen Propheten, und er war als solcher angekündigt. Denken wir nur an 5. Mose, wo Mose ankündigt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken. Was war die Aufgabe eines Propheten? Und daran sehen wir auch, dass es heute keine Propheten mehr geben kann im Übrigen. Was war die Aufgabe eines Propheten? Ja, auf Gott hinzuweisen. Sehr gut, was noch? Sein Wort weiterzugeben. Und das war genau der Punkt, oder? Ein Prophet war dazu da, sein Gottes Wort weiterzugeben. Das griechische Wort für Prophet, Prophetes, das setzt sich zusammen aus zwei Teilen. Und der erste Teil, die Vorsilbe, bedeutet so viel wie hervor oder vor. Und der zweite Teil so viel wie sagen oder reden. Das heißt, ein Prophet war einer, der Dinge hervorsagte. Und zwar nicht primär in einem zeitlichen Kontext ist dieses Wort zu verstehen, sondern in einem räumlichen. Ein Prophet war also einer, der hinter die Mauer blicken konnte, der wusste, was dort los ist und der das nun den anderen mitteilte. Das heißt, ein Prophet war der Mittler, den Gott gebraucht hat. Propheten durften in Gottes Geheimnisse blicken. Im Buch Amos heißt es, der Herr tut nichts, ohne dass er es seinen Knechten, den Propheten zuvor offenbare. Das heißt, die Propheten durften in die Geheimnisse Gottes hineinblicken und wurden dann zum Sprachrohr für die Menschen. Das heißt, sobald Gott alle Geheimnisse, die er den Menschen mit Blick auf seinen Heilsplan offenbaren will, offenbart hat, was brauchen wir dann nicht mehr? Propheten. Und deswegen gibt es heute keine prophetische Rede mehr im Sinne alttestamentlicher oder neutestamentlicher Propheten. Wir haben eine Zusatzbedeutung, wenn wir das Wort Prophetie im 1. Korintherbrief Kapitel 14 betrachten, wo es ja auch darum geht, dass Prophetie oder Weissagung ist im Griechischen das gleiche Wort. Auch dazu dient, Menschen von ihrer Sünde beispielsweise zu überführen. Das findet heute immer noch statt. Oder dass es auferbauend ist, dass es genau in meine Situation hineinspricht. Aber dass Gott gezielt seine Geheimnisse Menschen offenbart, das brauchen wir heute nicht mehr, denn sein Wort ist geoffenbart. Jesus kam also als derjenige, der die Geheimnisse Gottes offenbart hat. Er war Prophet, als er auf dieser Erde lebte. Na, denken wir an die Frau am Jakobsbrunnen. Was sagt sie? Ich sehe, du bist ein Prophet. Wann ist Jesus hoher Priester und wo ist Jesus König? Den König hatten wir vorhin mit den Kindern. Hoher Priester ist er jetzt. Und genau das ist der Punkt, oder? Hoher Priester ist er jetzt, weil er was jetzt tut? Was sagt Hebräer 7, Vers 25? Und zwar wann? Die ganze Zeit. Ist das nicht herrlich? Wir haben das gerade im Lied gesungen, oder? Ich habe die ganze Zeit einen, der nichts anderes tut, als sich beim Vater für mich zu verwenden. Ist das nicht herrlich? Ach, und dann schreibt Johannes mit Blick auf diese Wahrheit, und wenn wir gesündigt haben, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, der was ist? Der gerecht ist. Und er hat schon Bunyan gesagt, mit Blick auf diese Tatsache, dass Jesus sein Fürsprecher ist, der Gerechte, hat er gesagt, meine Gerechtigkeit, wenn ich auf die blicke, die wankt. Aber da ist einer im Himmel, dessen Gerechtigkeit wankt nicht. Er ist meine Gerechtigkeit. Ist das nicht herrlich? Er ist mein hoher Priester. Und wann ist Jesus König? Wenn er wiederkommt. Dann wird er als König herrschen über diese Erde. König, Priester und Prophet. Das heißt, wenn wir jetzt in das hohe priesterliche Gebet hier hineinblicken, in Kapitel 17, dann ist das nämlich genau dieser Übergang. Die Zeit auf der Erde, die Jesus zugebracht hat, als er als Prophet sozusagen den Menschen gedient hat, um ihnen göttliche Wahrheit zu offenbaren, die geht zu Ende. Und Jesus wird bald sein Priesteramt beim Vater antreten, wo er sich für uns verwendet. Und diesen Übergang finden wir hier in Johannes 17. Das ist dieser letzte große Abschnitt, bevor es dann hineingeht in den Garten Gethsemane, in die Verhaftung, Folter und Tod Jesu Christi. Und in diesem Gebet, wie gesagt, deswegen hohes priesterliches Gebet, bittet er für die Seinen. Und da wollen wir einen kleinen Blick hineintun. Nun, wenn wir einmal in dieses Kapitel 17 hineinschauen, wir wollen kurz mal von oben nach unten durch das Kapitel durchgehen und dann gerade an dieser Stelle mit seinen Fürbitten für die Seinen etwas länger verweilen. Nun, Jesus beginnt dieses Gebet und womit beginnt er dieses Gebet? In Kapitel 17. Wenn wir mal in die Verse 1 bis 5 blicken, worum geht es ihm als erstes? Jawohl, Genau, und wie soll das geschehen? Was sagt er? Sehr gut. Wie soll das geschehen, Vers 1? Ja, indem der Vater seinen Sohn verherrlicht. Wo wird denn der Vater seinen Sohn verherrlichen? Am Kreuz? In der Auferstehung, oder? Am Kreuz geht der ganze Zorn Gottes über seinen Sohn dahin. Na? Das ist, wir sehen das mit einem anderen Blick, deswegen ist die Antwort von Udo durchaus richtig. Na, aber die Verherrlichung vor den Augen der Menschen kommt nach dem Kreuz. Wenn er den Sohn vom Tod wieder zum Leben auferweckt und damit bestätigt, dieser mein Sohn ist sündlos. Der ist gerecht, der ist rein. Das ist es, was geschehen wird. Da verherrlicht der Vater den Sohn. Und darüber wird am Ende der Vater verherrlicht, der ihn auferweckt hat, wie es Paulus später schreibt im Epheserbrief, im ersten Kapitel. Und mit dieser Kraft im Übrigen, mit dieser Kraft, mit der der Vater den Sohn dann auferwecken wird, aus unserer Sicht auferweckt hat, ist er heute wo wirksam? Was schreibt Paulus? Wo wirkt der Vater durch diese Kraft heute? In uns, Epheserbrief, Kapitel 1. Ist das nicht gewaltig? Verstehen? Jetzt, das ist doch herrlich. Ich habe hier dieses Bild vor Augen, wie Jesus verherrlicht wird, indem der Vater ihn auferweckt aus den Toten und mit dieser gewaltigen Macht, mit der der Vater den Sohn aus den Toten auferweckt hat, wirkt der Vater auch in uns. Gibt es dann irgendein Problem in meinem Leben, das diesem gewaltigen Gott zu groß sein könnte? Nein. Ach, wenn er den Tod überwunden hat, dann kann ich getrost nach vorne blicken, egal was mich quält, egal was mich bewegt. Er kommt mit den Seinen ans Ziel. Und er wird das Werk, das er begonnen hat, Philipperbrief, auch vollenden, bis auf den Tag Christi. Das ist herrlich. Nun, Jesus bittet also um Verherrlichung, damit am Ende der Vater verherrlicht wird, und blickt dann kurz zurück auf sein Werk auf dieser Erde. Na, dieses Werk, sagt er, das habe ich zu Ende gebracht oder vollendet, gell? Und er verknüpft mit diesem Werk etwas ganz Interessantes, wenn wir hineinschauen, Verse 2 und 3. Damit dein Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das war seine Aufgabe, dass er denen, die Gott ihm gegeben hat, und auf den Begriff komme ich gleich noch, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist interessant. Da beginnt ewiges Leben, wo ich den Vater, den wahren Gott erkenne, den allein wahren Gott. Oder? Es gibt außer Gott keinen anderen Gott. Was sind all die Götter dieser Religionen? Was sagt die Bibel? Das sind Götzen. Und damit macht die Bibel eine erschreckende Wahrheit sichtbar. Nämlich, wer steht hinter den Götzen? Paulus schreibt im Korintherbrief, was wir den Götzen opfern. Ja, das ist den Dämonen geopfert. Das ist das, was Paulus im Korintherbrief schreibt, oder? Das bedeutet, dass hinter allen Religionen dieser Welt letztlich wer steht? Der Teufel selbst. Das ist eine erschreckende Wahrheit, aber es ist die Wahrheit. An unserem Bus kam einer auf mich zu, der im Kirchenvorstand einer evangelischen Kirchengemeinde ist, und wir hatten noch ein gutes Gespräch miteinander. Und dann ging es darum, um einen ökumenischen Gottesdienst, den sie abgehalten haben, gemeinsam mit der katholischen Kirche und den Muslimen am Ort. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Da habe ich keine Einheit. Ja, man kann sich auf das konzentrieren, was einem gemeinsam ist. Na, ich gesagt, das kann man schon tun. Aber das Problem ist ja einfach Folgendes, oder? Wie will ich denn in einem Gottesdienst Gott ehren, wenn die anderen den gar nicht haben, der ihnen den Zutritt zu Gott gibt? Können sie Gott gar nicht ehren? Er ist allein wahrer Gott. Und darum geht es, dass sie den erkennen. Das ist ewiges Leben, dass wir erkennen, dass dieser gewaltige Gott der allein wahre Gott ist. Und dass sie erkennen, den, den er gesandt hat, Jesus Christus. Und jetzt ist ganz interessant, dieses Wort für Erkennen im Griechischen bedeutet nicht einfach nur ein Erkennen, so ein schemenhaftes oder ein Erkennen mit dem Verstand, sondern dieses Wort wird beispielsweise benutzt, wenn von der Maria gesagt wird, die Maria sagt, wie soll das zugehen, als der Engel ihr das Kind ankündigt, ich weiß doch von keinem Manne, heißt es in der Luther-Übersetzung. Ich weiß doch, da steht genau dieses Wort für Erkennen. Das heißt, dieses Wort für Erkennen, auch schon im Alten Testament, das hebräische Gegenstück, beinhaltet mehr wie bloß ein verstandesmäßiges Erkennen, nämlich das beinhaltet den Gedanken einer Beziehung. Und genau da beginnt ewiges Leben, wo ich in diese Beziehung zu Jesus Christus trete, wo ich anerkenne, dass er der ist, der von Gott gesandt ist. Das ist das, was Jesus sich am Anfang kurz zusammenfasst. Da könnte man noch viel Zeit mit verbringen, wir müssen weiter. Und dann beginnt er ab Vers 6 seinen Blick auf die zu richten, die Gott ihm gegeben hat, auf die Gläubigen. Und wenn er nun für die betet, die Gott ihm gegeben hat, für die Seinen, dann betet er natürlich nicht nur für die Jünger, sondern wenn wir in den Vers 20 hineinschauen, dann dehnt er diese Bitte aus. Was steht im Vers 20? Jawohl, dass er auch für die bittet, die dann noch zum Glauben kommen. Peter, hat er damit auch für dich gebeten? Bitte? Hat er damit auch für dich gebeten? Natürlich, natürlich. Oder? Damit hat er auch für uns gebetet. Damit dürfen diese Dinge, die er nun bittet, auch für uns Gültigkeit haben. Und wir werden das auch sehen, wenn man diese Bitten vergleicht mit dem, was später ein Apostel Paulus und ein Apostel Johannes in ihren Briefen ausführen, dann deckt sich das. Das ist allgemeines Gut, auf das ich als Christ vertrauen darf. Und es ist noch etwas Schönes. Da betet nun Jesus für die Gläubigen. Was bedeutet das für uns? Welche Gebete werden denn erhört? Was muss ein Gebet haben nach 1. Johannes 5, Vers 14, dass es erhört wird? Muss ich mich besonders anstrengen? Muss ich besonders ernsthaft beten? Muss ich besonders stark daran glauben, dass Jesus das auch tun kann, was ich bete? Was ist die Grundlage für Gebet, das erhört wird? Das Fürsprechen Jesu. Deswegen beten dann manche hinterher in Jesu Namen Amen. Es reimt sich, aber nicht alles, was sich reimt, ist gut. Bringt das was, wenn ich dann hinterher zusetze in Jesu Namen Amen? Ändert das was an meinem Gebet? Nein, das ist nur eine Floskel. Also wenn jemand das ernst meint, ist das alles schön. Aber ob ich das dazusetze oder nicht, ändert nichts an meinem Gebet. Was braucht ein Gebet, damit es erhört werden kann? Bitte? Ja? Es muss dem Willen Gottes entsprechen. Ein anderes Gebet kann Gott doch gar nicht erhören. Verstehen wir? Wann entspricht denn mein Gebet dem Willen Gottes? Wann entspricht mein Gebet dem Willen Gottes? Was muss ich also vorher? Ich muss den Willen Gottes kennen, sonst kann ich nicht um den Willen Gottes beten. Deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 26, der beschreibt ja die schweren Situationen, in die wir als Gläubige manchmal kommen. Und dann sagt er, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und es gibt diese Stunden im Leben eines Christen, wo wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Wo wir nicht wissen, was ist jetzt eigentlich der Wille Gottes. Da berichtet ein Ernst Modersohn davon, wie einer seiner Kinder todkrank im schweren Fieber da lag und dann kam seine Frau zu ihm und hat gesagt, mein lieber Mann, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, was besser ist, dass Jesus das Kind zu sich holt oder dass er es gesund macht. Ich weiß es nicht. Die wusste in ihrer Not nicht mehr, was besser ist. Es gibt die Stunden, da wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Aber dann passiert was Herrliches, nämlich was? Was macht Gottes Geist? Er vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern beim Vater. Ist das nicht herrlich? Dann beginnt Gott für uns zu beten durch seinen Geist. Ist das nicht gewaltig? Wahnsinn. Können wir nur noch danken. Was haben wir da für einen gewaltigen Gott? Aber auf der anderen Seite fordert es uns auch heraus, oder? Wir konzentrieren uns gerne auf Aussagen wie alles, was wir bitten, das wird uns gegeben und so weiter. Wenn wir es nur im Glauben bitten, aber an was ist Glaube gebunden? Das ist an sein Wort gebunden. Und sein Wort macht uns seinen Willen klar. Will ich im Willen Gottes beten, dann brauche ich sein Wort. Ich muss seinen Willen kennenlernen. Ich muss ihn kennenlernen. Und dann werde ich erleben, wie auch die Bitten meines Gebetes verändert werden durch sein Wort. Und ich werde erleben, wie diese Bitten erhört werden, weil sie seinem Wort entsprechen. Nun betet hier Jesus. dann müssen wir davon ausgehen, dass sein Gebet was entspricht? Dem Willen Gottes. Und das ist eine gewaltige Sache. Wenn hier Jesus nun betet, und was ist der primäre Gedanke seines Gebetes für die Gläubigen an dieser Stelle? Was ist der Hauptgedanke? Eins und?
Bewahren.
Vor dem Eins noch das Bewahren. Das ist dann die Folge davon, das Eins. Wenn Jesus um Bewahrung der Gläubigen in dieser Welt betet, was muss ich dann wissen? Was darf ich jetzt schon wissen? Dass ich bewahrt werde, dass es so sein wird. Habe ich dafür schon gedankt? Dass ich wissen darf, Herr Jesus, du wirst mich bewahren bis ans Ziel, bis ans Ende. Steht hier drin, Jesus selbst hat für mich gebeten. Was sagt er denn dem Petrus, oder? Als der Petrus da aufschneidernd daherkommt und der Meinung ist, er wird bei Jesus bleiben. Und wenn alle dich verlassen, ich verlasse dich nicht. Und er sagt Jesus, Petrus, der Satan hat versucht, euch zu sichten wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass was? Dass dein Glaube nicht aufhöre. Ist das nicht herrlich? Das ist ein Priester, der für uns betet. Seht ihr, und in dieses Wissen kann ich mich völlig hineinversenken. Ich habe einen, der für mich betet, dass mein Glaube nicht aufhört. Mein Glaube würde aufhören, aber seins nicht. Und dann schreibt Paulus im Galaterbrief einen ganz seltsamen Vers, der uns jetzt viel deutlicher vor Augen steht. Wenn wir in Galater 2 schauen, dann heißt es, denn ich bin mit Christus gestorben, ich lebe aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt geht's weiter. Wie geht's weiter? Weiß es jemand? Was ich hinfort lebe, das lebe ich im... Weiß es jemand? Bitte? Im Glauben an den Sohn Gottes. Und wenn wir es wörtlich aus dem Griechischen übersetzen, steht er nicht an den Sohn Gottes. Das ist ein Genitiv. Da steht im Glauben des Sohnes Gottes. Und manche Übersetzungen spiegeln das auch wieder. Es geht gar nicht mehr um meinen Glauben, sondern letztlich ist es sein Glaube in mir. Ist das nicht gewaltig? Was ich hinfort lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der sich für mich gegeben hat. Ist das nicht herrlich? Jesus Christus ist Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat das gute Werk begonnen und er wird es auch vollenden. Und er betet darum, ist das nicht gewaltig? Nun verstehen wir auch, wie mitten in diesem Abschnitt, wenn wir in den Vers 13 kurz hineinblicken, Jesus sagen kann, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Denn was kommt jetzt auf? Jesus redet diese Dinge. Der hätte ja auch im stillen Kämmerlein für sich beten können, ohne dass seine Jünger das mitkriegen, oder? Das Gebet wäre genauso wirksam gewesen. Aber warum redet Jesus diese Dinge in der Welt? Warum will er, dass seine Jünger das hören? Was steht hier? Damit sie was haben, Vers 13? Vollkommene Freude. Ist das nicht herrlich? Und genau die bekomme ich jetzt, oder? Die bekomme ich, wenn ich das vor Augen habe, was Jesus da für mich gemacht hat und noch immer tut. Wie er sich beständig für mich verwendet. Da darf so eine Freude in mein Leben kommen. Weil ich weiß, der Herr Jesus kommt mit mir ans Ziel. Nur wenn wir einmal hineinblicken in den Vers 19, dann heißt es hier, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien durch oder in Wahrheit. Das ist interessant. Da steht dieses Heiligen im Präsens im Griechischen. Das bezeichnet eine dauerhafte Form an. Das heißt, Jesus heiligt sich für uns, damit wir was sein sollen. Was steht hier? Geheiligte durch seine Wahrheit. Das heißt, was macht Jesus damit? Was drückt er damit aus? Was wir ganz am Anfang schon gehört haben aus dem Hebräerbrief. Er verwendet sich für uns. Er ist alles, oder? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 31, da schreibt er an die Gemeinde in Korinth, dass er uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Erlösung und zur Heiligung. Das ist meine Heiligung. Er, Jesus Christus. Seht ihr, ist das nicht ein großer Trost? Ein Punkt, wo die Freude in mein Leben kommen darf. Ich weiß den einen, der mit mir ans Ziel kommt, der auch mit den Sünden meines Lebens ans Ziel kommen wird, oder? Da habe ich zu kämpfen als Christ mit so vielen Dingen. Und immer wieder gibt's Niederlagen, aber ich darf auf Jesus schauen und wissen, Herr Jesus, auch durch die Niederlagen meines Lebens hindurch, du kommst mit mir ans Ziel. Ist das nicht herrlich? Da macht die Freude sich breit. Was habe ich da für einen gewaltigen Gott? Nun gehen wir noch einmal zurück in den Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, sagt Jesus, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und wenn wir einmal hineinblicken in den Vers 9, wenn Jesus dann bittet, sagt er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast. Und dieser Ausdruck, die du mir gegeben hast, der kommt in diesem Abschnitt, hat jemand mal gezählt, wie oft der vorkommt? Mit einer kleinen Variation. Habt ihr mal gezählt? 7-mal. 7-mal, das ist wie ein Refrain, die du mir gegeben hast. Jesus bittet in diesem hohenpriesterlichen Gebet nicht für alle Menschen, sondern er bittet für die, die der Vater ihm gegeben hat. Er bittet nicht für die Welt. Und damit teilt Jesus auf einmal, oder? Und er unterteilt in zwei Gruppen, nämlich in welche? Jawohl, in gläubig und nichtgläubig. Und auch wenn uns das heute in unserer Gesellschaft und Welt nicht mehr gefällt, das ist Realität der Bibel. Es gibt am Ende nur zwei Möglichkeiten, oder? Die ganze Bibel erleben wir so, dass es zwei Wege gibt, oder? Am Kreuz hing Jesus und rechts und links hingen Verbrecher. Und der eine entscheidet sich für Jesus und der andere geht ohne Jesus in den Tod. Und so geht es durch die ganze Bibel, das sind Kain und Abel. Oder? Beide wollen Gott anbeten. Da ist eine gewisse Grundfrömmigkeit auch im Kain vorhanden. Der will Gott nahen. Aber wie versucht der Kain Gott zu nahen? Durch ein selbst ausgedachtes Opfer. Der überlegt sich selber, wie ich Gott nahen kann. Durch die Früchte seiner Arbeit will er Gott nahen. Ach, wie viele Menschen sind wieder Kain und meinen, ich kann durch die Früchte meiner Arbeit Gott nahen. Und da ist daneben ein Abel. Wie will ein Abel Gott nahen? Als er dort den Altar baut und Gott anbeten will. Was macht der Abel? Der schlachtet ein Lamm. Woher wusste er das? Denken wir nochmal einen Schritt zurück. Das sind Adam und Eva im Garten Eden, oder? Und nachdem Gott Gericht gehalten hat über ihre Sünde und Adam die Eva, diese Verheißung Gottes anerkennt und seine Frau Eva, die hieß ja bis dahin gar nicht Eva, ne? Eva heißt Leben, oder? Das heißt, er wusste, von ihr wird einmal der kommen, der der Schlange den Kopf zertritt. Der hat darauf vertraut, dass Gottes Zusage in Erfüllung geht und nennt deswegen seine Frau Eva. Da macht Gott ihnen Kleidung aus Fell. Nun, was muss so ein Tier tun, damit es zu so einer Kleidung aus Fell kommt? Das muss sterben. So ein Tier muss sich vorher das Fell über die Ohren ziehen lassen, na, damit man danach eine Kleidung draus machen kann. Das macht es im Normalfall nicht freiwillig. Da musste ein unschuldiges Tier sterben, damit die Blöße von Adam und Eva bedeckt werden kann. Seht ihr, da ist ein Abel, der bringt ein blutiges Opfer, weil er weiß, ohne Blut, ohne dass ein unschuldiges Opfer für mich stirbt, kann ich als Sünder Gott nicht nahen. Oder ist ein Kain, der geht seinen eigenen Weg. Da ist ein Schächer am Kreuz. Auf was beruft sich der Schächer am Kreuz? Warum soll Jesus ihn retten? Auf was beruft sich dieser Schächer? Was ist die Begründung? Du hast schon mal gefragt, hier ist gut, wenn ihr es vergessen habt, kann ich es wieder sagen. Was ist die Begründung des Schächers am Kreuz? Auf was vertraut der Schächer? Ja, nur noch auf die Gnade. Der hat nichts anderes mehr, der hat gar keine Begründung. Der wendet sich an Jesus und sagt, ich bin zu Recht in diesem Gericht, sagt er zu dem anderen noch, oder? Wir sind zu Recht hier drin. Der erkennt und begreift, ich bin ein Sünder. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ja, warum sollte Jesus daran gedenken? Auf was setzt dieser Mann seine Hoffnung? Das ist nur noch, ja, auf die Gnade. Es ist nur noch die Gnade. Ich habe nichts zu bringen. Ich bin zu Recht in diesem Gericht. Und dann schreibt Apostel Petrus, setzt euer Vertrauen ganz auf die Gnade. Seht ihr, und auf einmal merke ich, diese Linie zieht sich durch die ganze Bibel. Das sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf die Gnade setzen, die dieses Angebot Gottes in Jesus annehmen. Und da ist der große Rest. Und ich muss mich plötzlich fragen, auch an so einer Stelle, zu wem gehöre ich? Ich kann in die Gemeinde gehen, Sonntag für Sonntag. Ich kann die Bibelstunden besuchen. Ich kann in die Gebetsstunden gehen. Ich kann Gutes tun. Aber gehöre ich wirklich Jesus? Das muss jeder für sich selbst wissen. Der Paul Humburg hat das einmal sehr schön beschrieben. Der hat gesagt, es geht ein Bürgersteig in die Hölle. Der geht nicht durch den Dreck und Schlamm dieser Welt, sondern durch die Gemeinden und Kirchen. Aber endet an derselben Stelle. Wo bin ich? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Seht ihr, das ist elementar. Jesu Bitte erstreckt sich nicht auf alle Menschen, sondern auf genau die, die gläubig geworden sind. Und dann beschreibt er das, Kapitel 17, Vers 6. Da heißt es jetzt eben, ist eine von diesen sieben Stellen, die du mir gegeben hast aus der Welt, die du mir gegeben hast, sagt er. Das heißt, der Vater hat diese Menschen Jesus gegeben. Und jetzt kann man da leicht in Versuchung kommen, hier draus was zu machen.
Auswahl.
So nach einem Calvinismus, die einen sind erwählt zum Heil und die anderen für die Finsternis. Und lieber Udo, da kannst du dann auch nichts dran ändern. Nun ist es ja so, die Bibel legt sich am Ende immer mit was aus? Mit der Bibel. Also gehen wir mal in Johannes 6. Da sagt der Herr Jesus ja fast das Identische. Und wenn wir das einmal aufschlagen, dann sagt der Herr Jesus in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist schon mal ein erstes Wort. So, das heißt, der Vater bringt die Leute zu Jesus. Jetzt bin ich immer noch bei der Auswahl. Aber dann lässt Jesus das ja nicht unkommentiert stehen, sondern wenn wir weitergehen in den Vers 44 und die folgenden, heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Das heißt, das ist elementar. Niemand kann zu Jesus kommen, ohne dass der Vater ihn zieht. Noch würde die Auswahl stimmen, aber jetzt wird es interessant. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und jetzt kommt's. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Das heißt, was tut der Vater? Wie zieht er? Wie bringt er die Menschen zu Jesus und gibt sie ihm? Was steht hier? Was tun die Menschen? Vers 45. Sie? Davor dem Lernen? Sie hören! Gott spricht hinein in das Leben eines Menschen. Und was macht der Mensch jetzt daraus? Was kann ich jetzt tun? Wenn es an meiner Haustür klingelt, was mache ich? Was kann ich machen? Ich kann öffnen oder nicht öffnen. Ich kann sagen, ich gehe hin oder ich bin vielleicht gerade beschäftigt, meinen Kaffee zu trinken und habe keine Lust auf Störung. Da gehe ich nicht hin. Und genauso ist es, wenn Gott anfängt zu sprechen. Die Menschen hören von Gott. Gott spricht in das Leben eines jeden Menschen hinein. Denken wir an das Buch Hiob, da heißt es 2 bis 3 Mal, tut Gott so bei einem jeden Menschen. Und ich würde die 2 bis 3 Mal nicht als Zahl verstehen, sondern wenn wir die biblische Bedeutung der 2 und der 3 sehen, dann macht das Sinn. Am Ende ist es ein vollkommenes Sprechen Gottes. Jeder Mensch kann durch dieses Sprechen Gottes eine Entscheidung fällen. Diese Menschen, die kommen, die haben nicht nur gehört, sondern die haben auch, was steht hier? Gelernt. Das heißt, was haben sie mit dem Gehörten gemacht? Sie setzen es um. Die nehmen das an. Das ist der springende Punkt. Das heißt, das ist nicht eine Auswahl, die vorherbestimmt hat, der Udo kommt in den Himmel und die andere Person nicht. Sondern der Vater bringt die Menschen, die er Jesus gibt, indem er zu ihnen spricht. Und jetzt ist es an dem Menschen. Gott nimmt uns als Mensch nicht aus der Verantwortung, eine Entscheidung zu treffen. Folge ich seinem Wort oder folge ich ihm nicht? Das ist übrigens auch im Römer 8 und 9, wenn man dieses Kapitel mal im Zusammenhang auch des Römerbriefs studiert, nicht anders. Wenn ich Römer 8 ab Vers 28 separat betrachte, dann kann ich dem Calvinismus das Wort reden. Wenn ich es in den Rest des Kontextes des Römerbriefes stelle, dann kann ich den Calvinismus ad acta legen und führen mit dem, was dort steht. Bitte tut das. Der Mensch muss eine Entscheidung treffen. Und aus der nimmt Gott mich nicht raus. Mit Blick auf Jerusalem sagt er, ich habe euch so oft sammeln wollen. Aber ihr wart nicht auserwählt. Aber ihr wolltet nicht. Ein Mensch geht nicht verloren, weil Gott ihn nicht auserwählt hat, sondern weil er nicht will. Das ist der Punkt. Will ich. Seht ihr? Die du mir aus der Welt gegeben hast, der Vater zieht die Leute hin zu Jesus. Ja, warum zieht er sie denn zu Jesus? Warum zieht er sie dann zu Jesus? Warum zieht er sie nicht gleich zu sich? Weil es ohne Jesus nicht geht. Verstehen wir, Jesus ist wie die Tür in das Haus Gottes hinein. Verstehen wir, hat schon mal jemand ein Haus ohne Tür gebaut? Macht man nicht, oder wäre eine große Dummheit. Wieso? Am Ende bleibe ich draußen. Seht ihr, und so sind alle Religionen dieser Welt, die wollen Gott nahen, aber die haben keine Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Seht ihr, und genau deswegen zieht er die Menschen zu seinem Sohn, zu Jesus. Und wer dahin kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Ganz egal, wie furchtbar die Sünde meines Lebens ist, ganz egal, wie mein Versagen auch gewesen ist, wie mein Schuldigwerden vor Gott und Menschen gewesen ist, er stößt mich nicht hinaus. Das hat er versprochen. Das ist auch in seinem Wort. Der Vater hat sie seinem Sohn gegeben. Und dann sagt Jesus weiter, dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Gell? Denn wenn wir an den 24. Psalm denken, dann ist alles sein, was die Erde erfüllt und die Bewohner darauf. Das heißt im Psalm 24, alle Menschen gehören Gott. Aber nicht alle sind Gottes Kinder, das ist ein Unterschied. Ich hatte einen Arbeitskollegen, wenn da irgendwas genervt hat, hat er immer gesagt, oh Kinder Gottes. Ja? Tja, Geschöpfe Gottes sind alle. Eigentum Gottes sind erstmal alle. Aber Kinder Gottes, wie werde ich denn ein Kind von jemand? Udo, okay, du musst halt herhalten. Na, könnte ich dein Kind werden? Warum nicht?
Du bist nicht in die Familie geboren.
Ich bin nicht geboren, das ist der Punkt, oder? Ich bin nicht in die Familie geboren worden, oder? Um ein Kind zu werden, muss ich geboren werden. Und genauso geht es in unserem Glaubensleben auch so. Ich muss geboren werden. Und das geschieht, wenn ich zu Jesus komme. Da werde ich geboren von Neuem. Da werde ich ein Kind Gottes, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort gehalten. Das haben sie jetzt gemacht, oder? Das ist genau das, was wir gerade gehört haben. Der Vater zieht durch das Wort und sie haben es gehört, sie haben es bewahrt. Sie sind dem Wort gefolgt und sind gekommen. Und jetzt bittet Jesus für genau diese. Wir könnten da noch so viel ausführen, aber die Uhr spricht gegen mich. Ich werde ein bisschen schneller machen. Ne? Jetzt bittet Jesus für die, die auf diesen Ruf Gottes reagiert haben und zu ihm kamen. Warum bittet er für sie, wenn wir in die Verse 9 und folgend schauen? Warum bittet er für sie? Was ist das Problem? Dass sie nicht abfallen. Das ist der Punkt, oder? Denn was ist das Problem in dieser Welt? Ja, die Beeinflussung, was sagt Jesus hier? Schaut mal hinein, Vers 11. Was ist das Problem? Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und was ist noch ein Problem? Wir sind in der Welt. Das ist wie wenn ich in einen reißenden Strom hineingestellt bin. Na, und was ist dann das weitere Problem? Jesus aber geht zum Vater. Und dann sagt Jesus, oder wenn wir weiterlesen, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Oder? Und das ist interessant, die du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet, sagt er dann. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens. Nun, Jesus hat die Seinen behütet. Dieses Wort, das im Griechischen für behütet steht, bezeichnet einen Schafhirten, der ohne Unterbrechung über seiner Herde wacht. Das ist es, wie Jesus über die Seinen gewacht hat und wacht. Ist das nicht herrlich? Bewahre sie, gell, in dieser Welt. Jesus weiß um die Not, die in dieser Welt entsteht. Oder? Und er sagt dann später auch, oder? Wenn wir hineinschauen in Verse 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch sie in die Welt gesandt. Vers 16, sie sind nicht von der Welt, heilige sie in deiner Wahrheit. Und davor sagt er noch, dass die Welt sie gehasst hat. Das weiß Jesus. Jesus weiß um den Hass dieser Welt gegen ihn und die Seinen. Und jetzt betet er für sie, dass sie bewahrt bleiben. Und das ist ein wunderbarer Punkt, worüber wir uns freuen dürfen. Jesus bewahrt die Seinen. Und jetzt ist noch ein interessanter Punkt. Der Udo hat noch erwähnt, aber es geht ja auch um die Einheit. Wenn wir hineinschauen, Vers 11, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Was passiert nun, wenn Jesus die Seinen bewahrt? Was machen die Seinen? Wenn ich weiß, all meine Bewahrung liegt in Christus, wo sammeln sich die Seinen? Bei ihm. Seht ihr, ich erinnere mich immer dran. Das ist immer ganz nett, wir haben 5 Kinder, wenn man da den Kindern mal auf dem Smartphone kurz irgendein Bild oder einen Videoausschnitt zeigen will, was muss dann passieren? Die sind alle beisammen. Oder die kommen ganz eng zusammen. Zum Glück habe ich ein recht kleines Smartphone, dann kann man auch durch Smartphone auf einmal Einheit erzeugen. Na? Gemeinschaft. Verstehen wir? Na? Wenn wir begreifen, in Jesus sind wir bewahrt, dann bindet das auch die Gemeinde an diesem Punkt zusammen. Ist das nicht herrlich? Und dann schenkt Jesus in dieser Bewahrung auch noch Einheit. und Einheit macht Freude. Man könnte das alles noch weit vertiefen, aber ich würde gerne zum Schluss kommen. Er bewahrt uns. Vor was? Er nimmt uns nicht aus der Welt, hat er gesagt, oder? Wenn wir in den Vers 15 schauen, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnehmest. Das Wort, das hier für wegnehmen steht, wird zum Beispiel bezeichnet, wird hergenommen, um die Himmelfahrt Jesu zu bezeichnen in Apostelgeschichte 1, oder? Er bittet nicht, dass er uns aus der Welt jetzt wegnimmt. Wir bleiben in dieser Welt. Sondern, dass du sie bewahrst. Und wie steht's dann hier? Vor was?
Vor dem Bösen. Vor dem
Bösen. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine gute englische Übersetzung nehmen, wie die ESV, ist im Übrigen, gehört die sicherlich neben der NASB zu den besten englischen wortgetreuen Übersetzungen, dann steht da gar nicht nur, dass er sie bewahrt vor dem Bösen, sondern da steht the evil one. Das heißt, was ist dieses? An was denken wir, wenn wir hören, bewahre vor dem Bösen? An das Böse um uns herum. Aber hier steht Nomen mit einem Artikel, das bezeichnet nicht nur das Böse um uns herum, sondern letztlich wen? Den Teufel selbst. Paulus gebraucht das gleiche Wort beispielsweise im Thessalonicher Brief, im zweiten Thessalonicher Brief, Kapitel 3, wenn es auch darum geht, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen. Das ist niemand anderes als der Teufel selbst. Oder? Wir werden bewahrt vor dem Bösen. Ne? Also wenn man es wörtlich übersetzen würde, wir werden aus ihm heraus bewahrt. Oder? Das heißt, damit macht der Herr Jesus deutlich, er bittet darum, wir sind in dieser Welt. Wir werden in dieser Welt Hass erleben, wir werden Anfeindung erleben, wir werden Not erleben, gerade weil wir zu Jesus gehören. Das macht er ganz deutlich in diesem Abschnitt. Aber was kann der Böse niemals, wenn wir völlig aus ihm heraus bewahrt werden? Was kann er also nicht? Er kann nicht siegen. Er kann uns nicht überwältigen. Na, das ist wie die Jünger mit dem Boot auf dem See Genezareth, oder? Die Wellen machen dem Boot Angst, oder? Die Wellen schlagen über das Boot, aber sie können das Boot nicht nach unten ziehen. Und genauso ist es hier auch. Der Teufel wird nicht über die Gemeinde und über die Gläubigen siegen können. Mag er noch so sehr toben. Na, und jetzt gibt es viele Stellen auf dieser Welt, da tobt er heftig. Sei es Verfolgung, sei es Verführung. Aber ich darf wissen, der Herr Jesus bringt die Seinen ans Ziel. Dafür hat er gebetet. Ist das nicht herrlich? Und jetzt kommen wir in manche dieser Notsituationen hinein. Welchen Zweifel sät der Teufel dann gerne in unser Herz? Was? Du bist nicht gut genug. Ach, da kann ich ins hohe priesterliche Gebet schauen. Es ist egal, ob ich gut genug bin, weil wer war gut genug? Jesus, er ist es, steht da, der sich für mich heiligt, damit ich ein Geheiligter bin durch die Wahrheit. Was erleben wir noch in solchen Situationen? Verführung, jawohl. Das heißt, auch da spricht Jesus jetzt drauf an, was hat Gott den Jüngern gegeben und wovon redet Jesus auch, wenn er jetzt über das alles redet, über Bewahrung und über das Absondern von der Welt, dann ist das Wort Gottes ein zentraler Punkt. Heilige sie in deiner Wahrheit, oder? Dieses Wort Gottes darf dafür dienen, dass ich abgesondert werde von der Welt, dass ich dieses Leben, dass das Leben Kraft bekommt in mir, dass ich die Verführung erkenne, dass ich die Wahrheit erkenne. Was kommen noch für Zweifel? Was ist der schlimmste Zweifel, der aufkommt in solchen Stunden? Ja, ich bin nicht gerettet worden, oder? Dem kann Gott jetzt auch begegnen, oder? Wenn ich in dieses Gebet hineinschaue, oder? Ich sehe, in Jesus ist es vollbracht. Welcher Zweifel kommt noch? Vielleicht bin ich überzeugt, ich bin gerettet. Aber was wird in Zweifel gezogen? Denkt mal an den Garten Eden. Was zweifelt der Teufel an bei Adam und Eva? Was zieht er in Zweifel? Ja, indem er was sät? Zweifel über die Glaubwürdigkeit, über die Liebe Gottes, oder? Gott meint es gar nicht gut mit dir, das stimmt gar nicht, der lügt dich an. Und genau das ist es, womit Jesus interessanterweise diesen Abschnitt im hohen priesterlichen Gebet schließt. Er redet jetzt über dieses Bewahrtwerden und er redet, wie in dieser Bewahrung die Einheit da sein soll. Darum bittet er und dafür dürfen wir ihm danken. Übrigens, unsere Aufgabe ist es also nicht, Einheit herzustellen in den Gemeinden, sondern, Paulus schreibt das, Einheit zu bewahren. Aber Einheit, schreibt der Herr Jesus hier in dem Gebet, ganz klar nur mit denen, die durch ihr Wort an mich glauben. Wo jemand nicht an Jesus als seinen Erlöser und den Sohn Gottes glaubt, kann ich was nicht mit ihm haben? Keine Einheit. Bitte, das geht bis hin zur katholischen Kirche. Der Jesus, den die katholische Kirche predigt, ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist ein anderer Jesus. Können wir hineinschauen. Kann nicht Völliger retten, der braucht noch Heilige, der braucht eine Maria, der braucht noch unsere eigenen Werke. Das nicht durch Jesus der Bibel, hier kann ich keine geistliche Gemeinschaft haben. Das ist unmöglich. Und über diesen Gang Bewahrung und Einheit schließt Jesus dann ab mit einem ganz interessanten Blick. Nämlich, wenn wir hineinschauen in den letzten Vers, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. In dem allen dürfen wir uns eingebettet wissen in die Liebe Gottes in Christus Jesus. Paulus schreibt, und damit schließe ich an die Epheser, dass wir eingewurzelt und gegründet sein sollen in der Liebe Gottes. Seht ihr? Diese Liebe ist das Grundfundament. Er hat mich geliebt. Und nur weil er mich geliebt hat, kann ich überhaupt zurücklieben. Und egal, was auch geschehen mag in meinem Leben, ich darf wissen, er liebt mich. Egal, was für Zweifel kommen. Und in dieser Liebe bewahrt er uns auch bis ans Ende. Auch wenn es schwere Stunden gibt, Stunden, die wir nicht verstehen, Wegführungen, mit denen wir nicht klarkommen, dürfen wir wissen, in seiner Liebe wird er uns bewahren bis zum Ende. Und darüber dürfen wir uns freuen. Und damit möchte ich schließen und will noch gerne mit uns zum Abschluss beten. Herr Jesus, jetzt danken wir dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen um deine gewaltige und große Liebe, mit der du uns geliebt hast. Die wir uns nicht verdienen können, die du uns aus Gnade schenkst. Und danke, dass du in dieser Liebe uns bewahrst und ans Ziel bringen wirst. Auch durch die Nächte und Stürme dieser Zeit. Auch über unser eigenes Unvermögen hinweg. Danke, dass du dich für uns heiligst, damit wir Geheiligte sind. Danke, dass du das Werk vollenden wirst, das du in uns begonnen hast. Und so lass uns nun hinausgehen mit der Freude an dir und dem, was du für uns tust und an uns tust. Herr, dass du sichtbar wirst in unserem Leben. Amen. Ich möchte euch alle der Gnade Gottes anbefehlen.